plötzlich merkt man, ich habe schon wieder das Handy in der Hand. Ich hatte es gar nicht geplant.
Ist das noch normal?
Der Krone-Hit Psychotalk.
Schön, dass du dabei bist. Willkommen bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Und wenn du gerade krank im Bett liegst, dann bekommst du oft Medizin und da gibt es immer so einen Beipackzettel mit Risiken und Nebenwirkungen. Und das wäre manchmal auch praktisch, wenn man das im echten Leben hätte, vor allem beim Thema Social Media.
Vielleicht gibt es das sogar.
Gibt es das?
Na, ich weiß nicht, aber muss man da am Anfang nicht immer ganz viel zustimmen? Vielleicht steht
liest
da
das irgendwer?
Eben, ja.
Also vielleicht steht es drin. Stimmt.
Vielleicht steht es drinnen.
Daniel, wie viel Zeit hast du heute schon am Handy verbracht?
Ich habe vorher tatsächlich nachgeschaut und ich habe nämlich so eine Wellbeing-App auf meinem Handy und ich dachte,
das klingt sehr
also
fancy.
Ich hätte geschätzt, es wären so maximal eine Stunde gewesen, weil ich heute auch einiges zu arbeiten hatte und es waren 2 Stunden 40. Ziemlich viel eigentlich, oder?
Vor allem für dich. Also ich muss dazu sagen, der Daniel schreibt eigentlich nie zurück.
Nein,
ich denke
ja.
Du bist doch
aber ich
am
lese
Handy.
Es.
Ja,
naja,
ja, du antwortest
ich
nur nicht.
Ich lese
okay.
Es und was mich wirklich schockiert hat, ich habe offenbar heute mein Handy 70 Mal entsperrt.
Ja, weil es unbewusst passiert. Die
ja.
ganze Zeit. Also du hast das gerade in der Hand, vor mir liegt es. Ich habe sicher jetzt allein in der letzten Stunde 1000 Mal entsperrt, weil ich mir immer denke, vielleicht gibt es was Neues, was auch immer.
Mhm.
Bei mir ist es im Schnitt, ich verwende glaube ich Instagram sehr, sehr viel und im Schnitt steht da pro Woche ca. 1 Stunde 30.
Was? Nur für Insta.
Ja, was okay. sehr, sehr viel ist.
Ich glaube, es geht noch nach oben.
Es geht auf jeden Fall nach oben, aber man muss bedenken, ich habe heute lang geschlafen, ich war 1 Stunde spazieren, ich bin jetzt in der Arbeit und dazwischen war nicht viel Zeit und die habe ich am Smartphone.
Und es ist ja auch
verloren,
nicht
genutzt, kann man jetzt streiten.
Nicht nur schlecht, wollte ich gerade sagen, weil ich finde, Social Media kann durchaus auch viele, viele Vorteile haben.
Allein wie viele Menschen ich durch Social Media schon kennengelernt habe, wie viele mich da täglich inspirieren. Also ich versuche schon privat das wirklich zu was Gutem zu nutzen, dass ich mir nachher, wenn ich das Handy weglege, denke, ich bin jetzt inspired, ich habe irgendwie was Neues gelernt oder es gefällt mir. Aber es gibt halt auch so, so viele andere Seiten, wo du dich nachher schlechter fühlst, wo du vielleicht Fake News siehst, wo du dir denkst, mit deinem Körper stimmt was nicht. Ja, Mobbing ist natürlich ein großes Thema, Erpressungen, da gibt es wirklich natürlich auch ganz, ganz viele Nachteile. Und deshalb quatschen wir da heute ganz offen und ehrlich drüber. Und vielleicht hast du es ja schon gesehen, wir haben einen neuen Instagram-Account, wenn wir schon beim Thema Social Media sind. Der heißt psychotalk.at. Da kannst du ein bisschen viel Zeit drauf verbringen. Spaß.
Auch nicht zu viel, bitte,
nicht
weil
zu
das
viel.
Muss man schon aus psychotherapeutischer Sicht auch sagen. Also Social Media kann uns auch krank machen und das ist nachgewiesen. Und, oder sagen wir es vielleicht anders, Social Media kann Krankheiten oder verstärken und dann auch dazu führen, dass wir wirklich krank werden. Es gibt eigene Bezeichnungen mittlerweile für Social Media Erkrankungen tatsächlich, also wo es nur überlegt wird. Es gibt diese Snapchat-Dysmorphia, das heißt, das ist eine Körperwahrnehmungsstörung, die daraus resultiert, dass man sich immer nur im Filter sieht und dann mit der Realität, wie man halt wirklich ausschaut, früher oder später ein Problem bekommt und sich hässlich findet, weil einem das Handy ja permanent sagt, so wie du bist, bist du nicht gut.
Es geht noch besser und noch schöner.
Ja.
Und
ja,
noch
und
perfekter,
jedes Mal, wenn ich
immer.
Das Handy aufdrehe, dann sehe ich mich, dann mache ich die Kamera von Insta oder was auch immer auf und dann geht ein Filter drüber und ich schaue ganz anders aus auf einmal. Oder ich sehe ja auch ganz viele Menschen, die perfekt, die makellos ausschauen und natürlich ist das bearbeitet, das Foto.
Ja, oder teilweise kann das ja sein, dass die nicht mal echt sind. Es gibt ja schon so viele Instagram-Models, die erfunden sind, die durch KI generiert wurden, die es nicht mal gibt und teilweise merkt man es nicht mal mehr.
Ja, und Social Media kann auch süchtig machen tatsächlich, weil Social Media, die haben das schon sehr gut gemacht, die Leute, die sich das ausgedacht haben, das hat schon so ein bisschen das Suchtpotenzial. Also es macht was mit uns und es aktiviert die Teile im Gehirn, die unser Belohnungssystem halt beinhalten, weil ich, wenn ich Likes bekomme, freue ich mich, wenn ich irgendwas Lustiges sehe, freue ich mich und wenn ich irgendwas fertig geschaut habe, freue ich mich, wenn ich verbunden bin mit anderen Menschen oder scheinbar verbunden bin, dann freue ich mich und das kann schon so dazu führen, dass mir das wirklich was viel gibt und wenn das die einzige Möglichkeit ist, ist irgendwie für mich, dann kann es auch abhängig machen.
Ja.
Und das kennen wir auch alle. Also ich habe heute 70 Mal offenbar mein Handy entsperrt. Und
ich sicher noch öfter.
War oft auf Social Media. Und es für viele ist es auch eine Möglichkeit, tatsächlich ihre Emotionen zu regulieren, weil eben diese ganzen Vorteile, die ich gerade aufgezählt habe, die tun halt gut, wenn es mir schlecht geht. Und da kann es halt sein, dass ich dann irgendwann lerne, okay, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich nicht gut fühle, dann brauche ich nur Social Media aufmachen. Gleichzeitig ist das aber auch eine Falle, weil Social Media ja Algorithmen hat und wenn ich negativ drauf bin, dann werde ich eher Sachen anschauen, die nicht so schön sind und die auch negativ sind und dann kann sich das gegenseitig aufstacheln und da gibt es auch mittlerweile Studien dazu, dass wenn man schon depressive Verstimmung hat, dass man dann durch Social Media Konsum tatsächlich wirklich auch in eine Depression rutschen kann.
Ich finde es ja generell erschreckend, wie unbewusst alles passiert. Also bei mir läutet der Wecker, ich weiß, ich habe nicht viel Zeit, nehme das Handy, wer schreibt mir auf WhatsApp, dann schaue ich kurz, ob es auf Instagram was Neues gibt, dann schaue ich kurz, ob ich eine neue E-Mail habe und dann denke ich mir so, Melli, zieh dich an, mach dich fertig, das ist jetzt nicht wichtig, aber es passiert so automatisch die ganze Zeit.
Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist eine Reizüberflutung für unser Gehirn.
Die ganze Zeit, das ist bum, 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 die ganze Zeit.
Vorm Schlafen gehen, also Schlafstörungen sind auch ganz, ganz häufig, weil ich zu lang am Handy bin, sondern weil mein Hirn wird da wirklich überflutet. Wenn ich eine halbe Stunde auf Insta bin, da sehe ich ja, keine Ahnung wie viel, 100, 200 Videos, muss das alles verarbeiten und das macht dir was mit dir. Das sind, wenn ich es mir anschaue, natürlich emotional aufwühlende Videos und das ist ganz, ganz viel Arbeit fürs Hirn und unser Hirn ist noch nicht so alt. Das ist 350.000 Jahre alt, seit wir als Homo sapiens unterwegs sind und Instagram gibt seit wie vielen Jahren? Noch nicht ganz so lang. Das heißt, wir sind eigentlich hirntechnisch gar nicht dafür gemacht und überfluten uns da.
Wir werden so vergesslich, das merke ich an meiner Generation.
Ja, weil wir halt zu viel an Reizen haben. Es gibt viele Gefahren im Zusammenhang mit Social Media, aber auch ganz viele gute Sachen.
Und über die quatschen wir heute und wir sind nicht allein. Wir haben uns quasi die Expertin auf diesem Gebiet für dich ins Studio geholt, für dich eingeladen, nämlich die Journalistin und Autorin Ingrid Brodnik. Stell gern noch ganz schnell deine Fragen auf der Instagram-Seite psychotalk.at, schreib uns eine DM und dann werden wir da gemeinsam so ein paar Facetten von Social Media aufrollen.
Du bist nicht allein.
Willkommen Ingrid Brodnik, hi.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Die Melli und ich haben uns schon extremst gefreut. Man kennt dich aus dem Fernsehen, also ich zumindest, ganz oft. Du hast 5 Bücher schon geschrieben, glaube ich, zu dem Thema auch und zum Internet an sich. Also die besser geht's nicht. Und unser Thema heute ist ja asoziale Medien. Also sind's asoziale Medien deiner Meinung nach oder sind soziale Medien?
Ehrlich gesagt, ich finde, sie sind soziale Medien. Wenn man sie mit Vorsicht und so ein bisschen einer Cleverness benutzt, damit meine ich, ich glaube, bei Social Media ist ganz wichtig, auf sich selbst zu achten. Nämlich zum Beispiel, wenn ich erfinde jetzt was, abends eine halbe Stunde auf Instagram bin, dass ich in mich hineinhöre und schaue, geht es mir danach gut oder geht es mir schlechter als vorher?
Mhm.
Und wenn ich merke, es geht mir schlechter, dann kann ich einerseits überlegen, verzichte ich auf den Kanal oder ändere ich, wem ich dort folge? Also zum Beispiel, dass ich schaue, folge ich zum Beispiel Kanälen, die besonders wütend machend sind oder die eine unrealistische Erzählung von der Welt haben, wo ich dann perfekte Wohnungen, perfekte Körper, was weiß ich, sehe.
Mhm.
Und das meine ich tue mir jetzt so schwer, ich finde es wirklich falsch, Social Media zu verteufeln, weil für viele Menschen ist es unspektakulär. Es funktioniert für sie. Für manche ist es sogar hilfreich.
Für mich ist es oft Inspiration.
Mhm.
Also ich habe halt auch wirklich genau schon aussortiert, was mir gut tut und was nicht. Bei mir ist es eher dieses erschreckend, wie oft ich es verwende. Also so unbewusst. Ich greife ständig zum Handy, schaue nach, leg's wieder weg und kurz darauf halt schon wieder. Und das ist halt schon...
Da bin ich auch so ein Typ und ich muss sagen, ich mache da eine ziemlich radikale Sache. An Tagen, wo ich weiß, ich muss dann jetzt arbeiten oder am Wochenende auch, deinstalliere ich die Apps.
Wirklich? Ganz?
Ja, und ich installiere sie am Montag wieder, weil ich habe da auch teilweise so wenig Kontrolle,
ja.
Aber ich will diese Kontrolle haben. Und man muss wissen, es gibt ein sehr anschaulichen Vergleich, dass Social Media Apps wie so Slot Machines sind, also diese einarmigen Banditen, die es im Casino quasi gibt,
ja.
Weil der einarmige Bandit, den macht auch das Blinken und die Sounds macht das interessant. Also man wirft Geld ein oder macht das irgendwie digital und es blinkt immer etwas und es tut sich was. Und Social Media ist ja so gebaut, dass ich unendlich scrollen kann. Dass ich immer das Gefühl habe, nur noch ein bisschen weiter scrollen und vielleicht kommt etwas Interessantes oder etwas Hilfreiches. Und wenn man merkt, dass man da unbewusst, also plötzlich merkt man, ich habe schon wieder das Handy in der Hand, ich hatte es gar nicht geplant, bin ich der Meinung, drastische Schritte setzen und wirklich die App deinstallieren, sich ausloggen und sehr gezielt überlegen, was sind die Slots, die Zeitslots, wo ich sage, da gönne ich es mir oder da will ich gezielt jetzt einfach ein bisschen browsen, ein bisschen herumschauen.
Und es ist schlimm, wie schnell die Zeit vergeht, weil ich habe das schon mal probiert, da haben wir gedacht, da halbe Stunde, urviel Zeit, boom, war schon vorbei, weil ich mich so in der Welt halt dann verloren habe.
Genau, und das Lustige ist, sehr oft, wenn Technik das Problem ist, kann Technik auch ein Teil der Lösung sein. Zum Beispiel, wenn man das auch in der Arbeit macht, gibt es in vielen Browsern, gibt es so Erweiterungen, da kann man ganze Seiten sperren. Also dann sperrt man Instagram, sperrt man Facebook, X, was auch immer man aufruft. Ich mache das auch. Und lustiger, also zumindest bei mir, muss ich sagen, funktioniert das. Ich arbeite dann konzentrierter. Und das meine ich, man muss... Ein Trugschluss ist, dass Social Media von selbst gut funktioniert, sondern man muss leider so gewisse Taktiken für sich selbst finden, damit man die positiven Seiten draus zieht und das Negative abbaut oder zumindest verringert.
Was sind denn für dich die ganzen positiven Sachen von Social Media?
Erstens glaube ich, dass man nicht unterschätzen sollte, wie einsam Menschen sind. Das können Jugendliche sein, die vielleicht in der Schule keinen tollen Freundeskreis haben. Oder das können auch ältere Menschen sein, wenn dann irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und man hat sehr viel Zeit, nicht mehr so viele Bekannte. Und für viele ist Social Media Community. Das würde ich echt betonen. Das kann auch positiv sein.
Das war eigentlich die Grundidee, oder? Wenn ich, oder? Hat das war nicht einmal Facebook ganz am Anfang gesagt, wir vernetzen die Welt und.
Genau, das ist eigentlich der Grund, warum Facebook so populär wurde, weil es gab ja soziale Netzwerke davor, wie zum Beispiel MySpace. Aber da hat man sich oft mit Fremden ausgetauscht und Facebook ist hingegangen und hat gesagt, ich will, dass ihr euch, also mit euren Freunden, Bekannten und so weiter vernetzt. Und das war der Siegeszug. Da haben Leute gefunden, hey, das ist voll cool, dass ich mit der einen Schulfreundin von damals wieder Kontakt haben kann. Und das Interessante ist auch, man kann sich auch beim Scrollen auf Social Media, wenn man sagt, ich will eine halbe Stunde investieren, kann man sich vorüberlegen, was ist mein Ziel? Und ein gutes Ziel ist zum Beispiel, wenn ich sage, der Mehrwert, den ich aus Social Media ziehe, ist, Kontakte weiter zu knüpfen, ist, dass ich schaue, in diesen 30 Minuten schreibe ich eine alte Freundin an oder ich poste bei einem Arbeitskollegen, also dass ich die realen Kontakte, die ich habe, intensiviere und zum Beispiel nicht die halbe Stunde damit verbringe, zu schauen, welcher Star wie seine Wohnung eingerichtet hat und dass meine Wohnung jetzt nicht so toll ist zum Beispiel, aber so gezielt an Dinge herangehen.
Das ist ein voll cooler Ansatz mit dem Zielsetzen, das habe ich noch nie gedacht.
Weil ich auch bei mir, nicht, ich habe das auch so gerade cool, überlegt.
Weil bei mir ist es meistens immer nur, es ist halt jetzt da und ich warte gerade und wärme was in der Mikrowelle auf und ich schaue nach und halt immer so nebenbei, einfach nur so berieseln lassen, schauen, ohne Ziel, ohne dass es mir nachher irgendwie. Bei mir ist es meistens neutral, jetzt geht es mir nicht wirklich viel besser und schlechter, aber meistens ist es halt einfach, man macht es halt einfach.
Aber wir waren gerade noch bei den Vorteilen. Also erster Vorteil ist, Kontakte herzustellen und nicht einsam zu sein.
Genau. Und der zweite Vorteil, würde ich sagen, ist auch wieder Community, aber interessensbezogen. Damit meine ich, Social Media gibt einem auch die Macht, Gleichdenkende oder Menschen mit gleichen Erfahrungen zu finden. Zum Beispiel sehen wir, dass viele wichtige Debatten, zum Beispiel über Sexismus, MeToo, über Social Media gestartet worden sind. Oder es gibt auch einen Trend, der ist durchaus umstritten, aber es gibt so einen Trend, dass über einerseits über psychische Probleme mehr geredet wird oder auch bis hin zur Selbstdiagnose. Da ist oft die Frage, geht das zu weit oder soll man vorsichtig sein?
Sollte man. Also wir haben dazu schon einmal eine Sendung gemacht, da sollte man definitiv vorsichtig sein, aber es ist ein Riesenvorteil, den du ansprichst, dass es überhaupt zum Thema gemacht wird.
Genau, weil man sich weniger allein fühlt und sieht, hey, da geht so vielen so. Das glaube ich ist schon
genau, und das meine ich mit voll. Community, weil wenn ich merke, mir setzt was sehr zu, vielleicht habe ich da auch ein tiefergehendes Problem und dann habe ich andere, die drüber reden, dann ist das, ich stelle mir das zumindest so vor, dass mir das ein bisschen eine Last von den Schultern nimmt.
Ich bin nicht allein und ich bin nicht anders.
Ich hätte mir das gewünscht vor 10 Jahren, wie ich in der Schule war, dass ich da schon mitbekommen hätte, hey, ich bin nicht allein auf der Welt mit diesen Sorgen und Gedanken, sondern es geht ganz vielen so. Also das, glaube ich, ist heutzutage dann schon wieder leichter.
Genau. Und ich tue deswegen Social Media eher nicht verdammen, weil es kommt so oft auf die Nutzung drauf an. Also zum Beispiel nehmen wir TikTok. Ich kann natürlich TikTok in einer Art und Weise nutzen, wo ich dann ständig nur wütend machende Inhalte sehe, wo ich Propaganda sehe oder zum Beispiel, es gibt sehr viel frauenverachtende Kanäle. Also es gibt sehr viel problematisches Material. Und immer wenn ich dann selbst erschüttert bin, was es alles gibt, denke ich persönlich an die BookTok-Szene. Also das sind TikTok-Accounts, die sich mit Büchern beschäftigen und die eigentlich die ganze Zeit einfach Buchempfehlungen austauschen und sagen, ich habe das gelesen. Und ich denke mir, wenn ich eine Jugendliche gewesen wäre und es hätte BookTok gegeben, wo ich einfach mit anderen Leuten, die ähnliche Bücher lesen, jede Woche mich austauschen kann, das hätte ich total toll gefunden. Und das meine ich, man muss sich dieses gezielt überlegen, wo könnte ich einen Mehrwert draus ziehen? Wenn ich blind hineingehe und einfach mal scroll, dann ist tatsächlich die Chance da, dass ich sehr viel Zeit vergeude, irgendwo lande. Aber wenn ich sehr überlege, was sind meine Interessen, was könnte ein Mehrwert sein, dann gibt es die Chance, dass es mir was gibt.
Du bist nicht allein.
Ich gebe zu, ich oute mich als jemand, der sehr, sehr viel Zeit am Smartphone verbringt. Es liegt auch jetzt gerade vor mir. Und deshalb quatschen wir heute mal ganz offen drüber, ob Social Media sozial oder vielleicht doch eher asozial ist. Wir haben jetzt schon die positiven Aspekte von Social Media hervorgehoben, dass du Kontakte haben kannst, die auch wirklich Ziele setzen kannst, das sinnvoll zu nutzen.
Einen positiven haben wir vergessen. Es gibt unsere Sendung auch auf Insta. Oder?
Psychotalk.at.
Jawohl, genau.
Hätte ich fast vergessen. Danke Daniel. Jetzt würde ich aber gern mit dir, Ingrid, das Thema Bubbles besprechen, vor allem auf TikTok, in Zeiten von Fake News, in Zeiten von Krieg. Ich bin ein Mensch, wenn ich ein Video sehe, das mich wirklich, wirklich beschäftigt, das wirklich schlimm ist, dann bekomme ich das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich stelle mir dann oft die Frage, gerade wenn da so viel orges Material drinnen ist, wie geht jetzt meine kleine Cousine im Alter von 10 Jahren damit um, der das niemand erklärt hat. Also wie ist deine Sicht? Vielleicht kannst du das kurz erklären. Wie kommt es überhaupt zu diesen Bubbles, zum Beispiel jetzt auf TikTok? Wie funktioniert das? Wie gefährlich ist das auch?
Gerne. Und kann ich da raus?
Absolut. Also zum Beispiel, theoretisch ist es möglich, auf TikTok den Feed so einzustellen, dass ich nur Videos von Accounts sehe, denen ich tatsächlich folge. Aber jeder, der TikTok nutzt, weiß, dann funktioniert TikTok eigentlich nicht mehr, weil TikTok ist überraschend. Ich sehe großteils Sachen von Leuten, denen folge ich gar nicht. Das macht es oft spannend. Das hat so auch etwas Entdeckerisches. Also ich könnte es sogar tatsächlich so zurechtzimmern, dass das sehr eingeschränkt ist und auch keine Gefahr, dass mir plötzlich weiß Gott was reingespielt wird. Nur dann wird auch diese Lebendigkeit natürlich genommen. Zu dieser Frage der Personalisierung. Da ist TikTok besonders, als das über den Algorithmus bekannt ist, dass er sehr schnell reagiert auf Interessen, also vor allem daran gemessen, wie viel Zeit ich auf einem Video verbringe. Ich habe das selbst getestet, als dieser schreckliche Terrorangriff der Hamas stattfand, dann Israels militärische Reaktion, ist mein Video von so einer Pro-Palästina-Demo eingeblendet worden. Mhm. Das habe ich lange angeschaut, dann habe ich die App zugemacht. Als ich sie das nächste Mal aufgemacht habe, habe ich ganz viele Videos von weiteren Demos gesehen. Das heißt, da wurde mir ähnlicher Content ausgespielt. Kennen vielleicht manche. Man sieht einen Sketch auf TikTok, schaut sich den fertig an. Das nächste Mal geht man wieder rein, sieht lauter solche Sketches.
Da reicht ein Video.
Interessanterweise.
Jetzt macht es Sinn für mich. Ja. Aber das ist wirklich erschreckend, oder wie viel Zeit, oder was heißt lange ein Video anschauen? TikTok-Videos sind ja nicht lange.
Es kommt darauf an, wenn ich das fertig schaue, ist das ein starkes Signal. Bei einem langen Video kann auch zum Beispiel, wenn ich relativ lange dranbleibe, auch schon ein wichtiges Signal sein. Oder zum Beispiel starkes Signal ist, wenn ich ein Video noch einmal ansehe. Und eine Frage ist zum Beispiel, ob verstörende Inhalte begünstigt werden dadurch. Weil wenn man was Verstörendes sieht oder einfach nur eine blöde Aussage und man denkt sich, hä, wie meint die Person das? Und dann schaut man sich's nochmal an, kann auch das fördern. Also dass teilweise sogar das eigentlich gegen den eigenen Wunsch ist, dass man plötzlich so mehr und mehr solche seltsamen Inhalte bekommt.
Das ist aber auch in der Psyche also von uns Menschen drinnen. Wenn etwas Schreckliches passiert, widme ich dem viel mehr Aufmerksamkeit.
Genau.
Also das kennt ja jeder, dass man, wenn man beim Unfall vorbeikommt, man ist jetzt kein Gaffer, aber man ist natürlich interessiert und richtet sich automatisch der Gefahrenquelle hin und schaut, was da ist. Das ist in uns drinnen, ja.
Und TikTok ist, ich glaube, das ist auch aus dieser Sicht, wie geht's Menschen, die psychische Probleme haben oder die schlecht drauf sind, ist das sehr interessant. Da gab es in den USA eine Untersuchung von Journalisten, die haben getestet, welche Videos kriegen Leute angezeigt. Und die haben so einen Jugendlichen simuliert, der schlecht drauf ist und sich ein deprimierendes Video anschaut. Und die haben dann gesehen, dass der User, der solche deprimierenden Inhalte stark konsumiert hat, dann noch mehr deprimierende Inhalte bekommt. Also so ein bisschen die Gefahr, dass wenn ich in so einer vielleicht schlechten Stimmung bin, dass ich dann sehr tiefer und tiefer eindringen kann. Mhm. Ich muss dazu sagen, man nennt das ja auch Filterblaseneffekte, insgesamt wissenschaftlich ist das nicht belegt.
Okay.
Die Untersuchungen, die ich kenne, aber die betreffen mehr Facebook, da waren diese Effekte kaum vorhanden. Die Sache ist aber, jede Plattform hat eigene Algorithmen und man müsste wirklich TikTok nochmal extra untersuchen. Aber man kann es bei sich selbst betrachten, wenn ich merke, dass ich in eine Richtung geschickt werde und ich denke mir, warum sehe ich das schon wieder? Achtung, ich kann auch mit meinem Verhalten gegensteuern, dass ich bewusst schaue, ich scrolle weiter oder ich bleibe bewusst bei anderen Inhalten länger dran. Das ist das Spannende, wenn ich mir bewusst bin, wie diese Plattformen Inhalte auswählen, dann kann ich sagen, ich gehe jetzt gezielt auf andere Videos, um gegenzusteuern.
Ich habe zum Beispiel so viele Taylor Swift Videos, was jetzt ja nicht schlimm ist, aber wenn du jetzt in so eine Bubble reinrutschst, die gerade als Kind oder Jugendlicher nichts ist, was du sehen solltest, stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor. Das heißt, es fehlt aber schon auch irgendwie so Aufklärung, oder? Gerade in Schulen oder so, wie siehst du das?
Genau, also ich glaube, dass gerade Jugendliche oft das wissen, aber die Frage ist auch, übt man so dieses Gegensteuern? Also zum Beispiel, ich finde es eine interessante Übung, in der Schule zu sagen, es gibt dieses Problem, dass Algorithmen auf persönliches Verhalten reagieren. Mhm. Und jetzt bauen wir jede Woche unseren anderen Feed zusammen. Also wir schauen, wenn ihr lange bei den Videos drauf bleibt, welche Inhalte kommen dann. Also diese, ich glaube, als User muss man für sich selbst so auch ein bisschen die eigene Macht entdecken lernen. Dass ich sehr wohl zum Beispiel mit meinem aktiven, wie lange ich draufbleibe, wie ich interagiere, das ein bisschen gegensteuern kann. Und da würde ich habe oft das Gefühl, bei Jugendlichen ist das Problembewusstsein da, aber so ein bisschen auch so ein Gefühl der Ausgeliefertheit ist halt so, muss ich damit umgehen. Und da muss ich sagen, nein, weil es gibt so Tricks, wie ich das dagegen steuere. Oder ganz toll für den Unterricht nur eine Sache, mir hat mal das jemand erzählt von einem Wahlkampf und da hat der Lehrer die Klasse in Gruppen unterteilt und jede Gruppe war dann eine Partei. Und die mussten sich dann so auf Facebook, war das, so verhalten wie ein klassischer Grünwähler, Grünwählerin, FPÖ-Wähler, FPÖ-Wählerin und die Inhalte liken, die dazu passen. Und dann wurde verglichen, wie unterschiedlich schaut die Welt aus. Nämlich, dass man sich überlegt, ich habe mein Wissensstand, auch wegen Social Media, und ich sehe die Welt so und so. Und wer anders hat eine ganz andere Welt, weil der viel zu anders aussieht. Also so dieses Reflektieren, dass meine Realität, meine Medienrealität ganz anders aussehen kann als die Medienrealität der anderen Person. Und das macht dann auch so ein bisschen dann einfühlsam, warum es manchmal so schwierig ist, mit wem diskutieren oder kann einfach interessante Erfahrung sein.
Es wäre ja allein schon spannend, wenn wir drei jetzt unsere Handys austauschen würden, was wir für unterschiedlichen Content angezeigt bekommen.
Und ich stelle mir das in der Schule voll cool vor. Also das sollte man unbedingt machen. Oder jeder zu Hause jetzt auch statt Hefte raus, Smartphone raus. Ich baue mir jetzt eine lustige Welt.
Ja, voll schön.
Also ich habe zum Beispiel keine Taylor Swift Videos. Aber
ich auch nicht. Ja.
Klingt eigentlich
lustig. Ich kann euch alles erzählen.
Ich auch nicht. Und das, was du vorher gesagt hast, also diese Studien habe ich auch gelesen, dass wenn man depressiv, es ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage irgendwie, dass man sagt, okay, was war zuerst? Ist jemand, der depressiv ist, zieht der dann eher depressives Material, weil er sich das halt länger anschaut? Aus psychologischer Sicht muss man sagen, dass es schon so ist, dass wir Menschen halt je nach Stimmung, je nach Gefühl auch unsere Wahrnehmung ausrichten. Das heißt, wenn ich wirklich depressive Stimmung habe, dann werde ich eher Negatives anschauen. Und da ist halt schon, finde ich, die große Gefahr, dass ich da schon schnell in so eine Spirale hineinkommen kann und da bin ich eh schon schlecht drauf und dann bekomme ich aufgrund des Algorithmuses noch mehr von dem und das kann mich dann schon echt runterziehen. Also muss man schon aufpassen.
Es ist auch interessant, dieses Henne-Ei-Problem, weil es gibt ja immer den Vorwurf, soziale Medien sind asoziale Medien. Leute werden depressiv wegen Social Media, was weiß ich.
Ja.
Und in der Wissenschaft gibt es da eigentlich nicht so starke Belege, weil es eben gut sein kann, dass das Problem nicht mit Social Media startet, sondern Beispiel, ein Jugendlicher erfährt, dass die Eltern sich scheiden lassen und ist super schlecht drauf.
Mhm.
Und in diesem null Bock auf irgendwas anderes haben, tut er nur noch stundenlang auf Social Media herumscrollen und tut sich auch in seine negative Gefühle da hineinsteigern, dann ist eigentlich Social Media nicht der Grund, warum es ihm schlecht geht, aber ein Vehikel, dass es auslebt, dass es auch nochmal verschlimmert.
Ja.
Und dann ist die Frage, reden wir jetzt über Social Media oder worüber müssten wir reden, um dem Jugendlichen zu helfen? Aber ich glaube, ein bisschen muss man auch in so einem Fall über Social Media reden, weil wenn man dann merkt oder wenn der Jugendliche merkt, ich habe jetzt 5 Stunden herumgescrollt und es geht mir eigentlich noch schlechter, dann ist das ein Alarmzeichen.
Auf jeden Fall, ja.
Du bist nicht allein.
Ein riesen Thema, das ich bemerke, ist das Thema Body Image. Und es geht einem ja selber so. Du fühlst dich vielleicht gerade an dem Tag gut und dann bist du auf Social Media und dann siehst du die Nächste, die ein wunderschönes Kleid an hat oder den perfekten Körper, wunderschöne, lange, perfekte Haare und dann denkst du dir so, wieso schaue ich nicht so aus? Egal, ob da jetzt 100.000 Filter dahinter stecken und sie sich 100 Jahre geschminkt hat oder keine Ahnung was, Schönheits-OPs. Wie kann man dem entgehen oder ja, gerade als junger Mensch generell?
Kann man dem entgehen?
Ich glaube, es gibt Hinweise, dass manche Bevölkerungsgruppen eher gefährdet sind von so einem Verhalten. Und tatsächlich sind das eher junge Frauen.
Hätte ich jetzt auch mal getippt.
Und das Problem ist, dass das Phänomen ist ja ein altes. Früher wäre das quasi die Frauenzeitschrift gewesen, die man durchblättert und perfekte Körper sieht, Lebensstile, die weit weg sind vom eigenen.
So wirst du schlanker, so wirst du dünner, so kriegst du deinen Bikini-Body.
Genau, genau. Und der Unterschied ist aber, wenn man die Frauenzeitschrift gelesen hat, dann hat man die, was weiß ich, einmal im Monat, einmal in der Woche vielleicht gelesen und dann war es vorbei. Und das Krasse an Social Media ist, dass ich natürlich ständig die App aufmachen kann. Das heißt, dass diese Dauerberieselung mit perfekten Körpern umso quantitativ sichtbarer sein kann. Und da gibt es so immer so Hinweise, dass manche Gruppen angeben, darunter zu leiden. Das ist sehr berühmt. Ich erzähle das nur ganz kurz.
Mhm.
Es gab ja diese internen Dokumente von Facebook, von Meta-Konzern, die Whistleblowerin Frances Haugen nach außen gespielt hat. Also das waren so interne Daten. Und da ist auch eine Untersuchung unter anderem drin gewesen von Instagram, wo Jugendliche befragt worden sind, ob Instagram mehr positive oder negative Seiten hatten. Und zuerst, insgesamt waren die positiven Seiten präsenter, aber wenn man sich einzelne Zielgruppen anschaute, fiel auf, dass bei den jungen Frauen, bei den Teenager-Mädchen speziell, eine von drei sagte, dass Body-Images, Body-Probleme mit dem Körperbild größer werden durch die Nutzung von Instagram.
Das glaube ich sofort, ja.
Und das ist so eine Altersgruppe, wo dann zumindest in den Daten, die da behandelt worden sind, sich dann aufdrängte, dass wenn Frauen älter werden, dass sie es dann wieder mehr in den Griff bekommen oder dass es nicht mehr so schlimm ist. Das heißt, ein Tipp ist älter werden.
Es ist okay. Aber wirklich so, weil, ich will das nicht sagen, dass ich super alt bin, aber bei mir ist das schon so, dass ich mir denke, ja, weiß ich eh, das ist nicht so echt oder es stört mich halt nicht so, weil ich mit mir schon mehr im Reinen bin als zur Teenagerzeit noch.
Aber ich kann mir vorstellen, gerade in der Pubertät, wo die Sexualität sich entwickelt, unsicher ist.
Ja.
Und im Gegensatz zu den Zeitschriften, wo ja meistens Superstars oder wer auch immer, also sehr berühmte Personen abgebildet sind, kann ja jetzt jeder
das ist
und
auch
jede
der Unterschied.
Und mit Filter schaut das ja dann trotzdem aus, als wäre die perfekt.
Genau, und da glaube ich, ist so als ein Ansatz dieses, was ich vorher erzählt habe, reflektieren, wie geht es mir damit? Weil es geht nicht allen gleich schlimm. Aber wenn ich merke, ich scrolle Und mir setzt das wirklich zu. Also ich möchte dann nachher überhaupt nichts mehr essen, weil ich Angst habe, dass ich zunehme. Oder ich merke, dass ich unglücklich bin mit meinem Leben, mit dem, was ich habe, dann ist das ein Warnsignal. Und da ist einerseits, dass ich wirklich überlege, vielleicht eine App gar nicht zu benutzen, stark zu verändern, wem ich folge. Mhm. Weil ein Problem muss nicht nur die App sein, sondern wenn ich zum Beispiel, wenn ich total stark in Richtung Abnehmkanäle gehe, dann werde ich tatsächlich zugeflutet werden damit. Ich kann mein Feed ändern, dass ich sage, ich habe andere Interessen, die stelle ich jetzt in die Auslage. Und das Zweite ist aber auch, eine Schattenseite von Social Media kann sein, dass alle Zeit, die ich auf Social Media verbringe, ist Zeit, die ich nicht mit anderen Dingen verbringe. Also wenn ich, solange ich im Feed scrolle, treffe ich nicht meine Freundin auf der Straße und wir unternehmen was. Oder ich gehe nicht mit dem Hund raus oder mache nicht XYZ. Und dass ich gezielt sage, wenn ich darunter leide, dass ich mir alternative Tätigkeiten suche, die mir gut tun. Weil es kann auch sein, dass ich einfach mein Verhaltensmuster ändere, dass ich mir dort, zum Beispiel wenn ich da meine Freundinnen treffe, dann sehe ich, okay, die hat auch einen Pickel auf der Nase und die ist aber eine coole Person. Das heißt, wenn Social Comparison, wenn ich mich immer mit Leuten nach oben vergleiche, die perfekt sind, die reich sind, die im 12. Stock wohnen und einen Ausblick über die ganze Stadt haben.
Denn ja, die dann, Mama will ich auch.
Genau. Aber wenn ich sehe, hey, die allermeisten Menschen wohnen nicht im 12. Stock und haben nicht so eine Wohnung, dann geht es mir auch wieder besser. Und da glaube ich echt, da muss man sich selbst auch einschränken. Also ich glaube auch, dass Fernsehen oft und die Welt von reich und schön zeigt, und da wissen wir aber oft, das ist total unrealistisch. Social Media sagt uns, ich könnte dein Kumpel sein.
Ja.
Diese InfluencerInnen, die 1 Million Follower haben, die wären nicht unser Kumpel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die leben in einer anderen Sphäre als wir in der Regel.
Wie meinst du das?
Ich meine, Social Media gibt jedem das Versprechen, du musst nur noch ein paar coole Videos posten, dann kannst du auch Influencer, Influencerin sein.
Mhm.
In Wirklichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich so ein großer Account werde, dass ich über 1 Million Abonnenten, Abonnentinnen habe, ist verschwindend gering. Und das ist so, wie wenn wir ständig Lotteriegewinner sehen würden und uns fragen, warum habe ich die Lotterie noch nicht gewonnen?
Das mache ich jede Woche, ja. Aber ja, okay.
Daniel will ja auch Influencer werden. Das ist jetzt traurig für dich?
Nein, es ist realistisch, dass ich das nicht werde, ja.
Und ich muss auch sagen.
Aber das ist schon was tatsächlich. Also wenn ich jetzt so in meinem Bekanntenkreis, und die haben oft so Teenager-Kinder, und das ist tatsächlich so etwas.
Der beliebteste Berufswunsch,
ich
oder?
Ich werde Influencer. Ich muss jetzt nicht so viel in der Schule machen, weil ich werde Influencer, mache ein paar coole Videos, habe Millionen und alles ist gut. Also das ist echt verankert.
Es ist, erfolgreicher Influencer oder Influencerin zu werden, ist wirklich ein Lotteriespiel. Also das heißt, das kann schon gelingen und dann kann man teilweise irre viel Kohle machen, aber das gelingt den wenigsten und es gibt großartige Accounts, die tolle Videos machen, die vor sich hin dümpeln. Also es liegt auch nicht nur an der Qualität, es ist oft eine Glücksfrage. Und das Zweite ist, ein bisschen wird auch ausgeblendet, dass es viele Facetten am Influencer-Dasein gibt, die nicht lustig sind. Zum Beispiel YouTube-Videos. Mhm. Leute, die sehr gute YouTube-Videos machen, die sitzen dann aber oft auch tagelang am Schnitt. Und man sieht dann oft ins schöne, quasi hochpolierte, fertige Ergebnis. Man sieht aber nicht, wie viel Arbeit reinfließt. Und ich glaube, ich habe großen Respekt vor jenen Kanälen, die auch die Schattenseiten des ansprechen. Oder zum Beispiel Influencer, Influencerinnen müssen dauernd in einer Tour Videos hochladen und sie müssen dauernd zittern, dass ihr Content noch gut genug ist für den Algorithmus oder für die Crowd. Das heißt, das ist auch ein Wettbewerb, in dem ich mich ständig befinde.
Ohne Pause und Urlaub ja auch irgendwie, genau, wenn du wirklich intensiv dran bist.
Also es ist voll cool, wenn man natürlich reich ist und erfolgreich und sichtbar und was weiß ich. Aber gleichzeitig, ich denke mir oft, wenn das zum Beispiel dann nicht mehr so läuft, das muss so ein Stress sein. Also ich möchte unter keinen Umständen Influencerin sein, sondern ich möchte lieber einen Job haben, wo ich nicht so einen Druck habe.
Spannend, das auch mal so zu sehen. Wie bei
Stars, oder? Ich habe gerade an meine Kindheit gedacht, wo es noch nicht so Influencer gegeben, also gar nicht, aber wir wollten alle halt Sportsuperstars werden und glaubt auch jeder, dass wir
das ist einfach und keiner sieht das schaffen. Training oder bei Musikern.
Ja, genau. Ja.
Viele Freunde von mir machen nebenbei Musik und was da dahinter steckt, das ist so viel Arbeit, so viel Zeit, so viel Geld, das dauert so viele Jahre.
Und nicht jeder wird Taylor Swift.
Ja, stimmt. Na geh, jetzt hast du meinen Traum zerstört.
Ja.
Du bist nicht allein.
Ich habe gestern einen Artikel gelesen über ein Model und zwar Emily Pellegrini. Und habe da einen Artikel gelesen, dass der, die ist halt wunderschön und der schreiben Millionäre und ein deutscher Fußballer hat ihr jetzt geschrieben und wollte sie wohin einladen. Und der Haken dabei ist, die gibt's gar nicht. Das ist eine technische Erfindung. Ich habe hier einen Screenshot vor mir. Sie schaut wirklich wunderschön aus, braune Haare, perfekter Körper, also unter Anführungszeichen, wie man es sich halt vorstellt. Und die ist einfach nicht echt, aber sie schaut täuschend echt aus und leitet auch alle in die Irre, weil ja Menschen, echte Menschen halt wirklich schreiben und glauben, die gibt's. Ist das das Problem der Zukunft?
Ich glaube, dass diese Fake-Models eher eine Randerscheinung sind, weil ich glaube, wenn wir jemanden anhimmeln oder wenn wir jemanden bewundern, dann muss am Ende die Person existieren. Sonst habe ich dann, da, sonst ist da nichts mehr dahinter. Also das ist, vielleicht gibt es ja spezielle Subtypen, die das irgendwo interessant finden. Aber so dieses Träumen, das ist der Star und ich könnte dem Star begegnen, da braucht man, das ist jetzt wirklich aus dem Bauch herausgesprochen, ja, schon noch eine reale Vorlage, sonst verpufft das irgendwann. Aber wir sind in der interessanten Phase, wo genau getestet wird, welche Fakes funktionieren und was funktioniert nicht. Mhm. Und da sieht man, dass es mittlerweile funktioniert, eine Fake-Persona einzuführen und Leute sehen es nicht mehr.
Das ist so gruselig. Genau. Also ich finde das so erschreckend.
Genau. Und das Krasse ist, das wird uns erhalten bleiben. Nämlich nicht so, dass man offenlegt, das ist ein Fake-Model und alle folgen dem dann, sondern dass es gab auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder zum Beispiel Fake-Blogs von einem Typen, der angibt, er ist eine Frau und erzählt von der und der Situation und irgendwann fliegt auf, das ist gar keine Frau, das ist ein Dude, der sitzt bei sich zu Hause und tippt das in den Computer ein. Mhm. Also das heißt, solche Wunschfiguren werden kreiert. Ich glaube, die Gefahr ist hier eher, dass einerseits über künstliche Intelligenz noch einmal dieser Körperdruck stattfindet, ja, größer wird, weil das Nachbessern wird auch immer besser. Also zum Beispiel, es gibt Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass wirklich viele Teenager in einer doch relevanten Anzahl der Fälle ihr Bild nachbearbeiten, bevor sie es hochladen. Also das Gefühl, ich bin nicht gut genug, wie ich wirklich aussehe. Und das ist künstliche Intelligenz, weil es sind oft Filter, die das einfach sehr gut darstellen können. Mhm. Und die zweite Problematik ist dann wirklich die Täuschung schon. Also zum Beispiel, haben sicher viele gesehen, das Bild vom Papst, der diesen weißen Mantel trägt, wo man sich gedacht hat, aha, das schaut
ja, den habe sogar ich gesehen. Ja. Mhm.
Genau. Sogar der Daniel im Waldviertel, das heißt was.
Ja.
Und zweitens, auch dann natürlich die politische Täuschung irgendwann, also von angsteinflößenden Szenen, die vielleicht dargestellt werden. Mhm. Es gab dieses Bild, wo Donald Trump angeblich verhaftet wurde, war auch ein KI-Fake. Worauf ich hinaus will ist, ich habe mehr so die Sorge, dass reale Menschen nochmal überdrüber perfekt dargestellt werden, also nochmal stärker als früher. Dass es auch Normalität wird, dass quasi Durchschnitts-User, Userinnen das anwenden.
Ja.
Und zweitens, dass dann aber auch solche politischen Fakes stattfinden. Und die Besonderheit ist, noch vor 3-4 Jahren hätte ich gesagt, das ist nicht so gefährlich, weil da gab es noch nicht die guten Anschauungsbeispiele. Und jetzt hat sich technisch so viel getan und diese Apps sind leicht zugänglich geworden, dass allein im letzten Jahr meine Meinung da umgeschwappt ist. Es ist durchaus mittlerweile sehr leicht, täuschend echte Bilder zu erstellen. Und da werden wir in den nächsten 3-4 Jahren neue Möglichkeiten der Desinformation, des Reinlegens sehen.
Kann ich da irgendwas machen, dass ich das erkenne? Oder gibt es da irgendwelche Tipps, wie kann ich Fake News oder Fake Personen von echten Menschen unterscheiden?
Es gibt so ein paar ganz klare Hinweise, kennen wahrscheinlich einige, wenn man die Gliedmaßen ansieht, speziell Hände und zum Beispiel auch die Füße, dann fallen da oft Fehler der KI auf. Also zum Beispiel, jemand hat auf einmal 6 Finger. Das ist eher ein Hinweis, da passt was nicht.
Mhm.
Oder wenn beim Lächeln von den Leuten, die auf der Party stehen, man sieht, jemand hat viel zu viele Zähne im Mund. Klassisches, also man ist da wahrscheinlich nicht im Alien-Film gelandet, sondern einfach bei einer KI-Täuschung. Details am Gewand. Zum Beispiel, dass ein Reißverschluss bei der Jacke wo sitzt, wo eigentlich kein Reißverschluss hingehört, weil die KI die Elemente ein bisschen falsch zusammensetzt. Die Sache ist aber, die Programme werden besser.
Das denke ich mir nämlich, dass das nicht mehr lang dauern wird.
Und derzeit kann man oft noch hoffen, dass genug Fehler im Bild sind. Aber selbst jetzt wäre ich mir noch nicht sicher, dass das immer der Fall ist. Eine Hoffnung ist, dass dann wieder KIs entwickelt werden, die diese KI-Täuschungen erkennen können. Die gibt es bisher aber so nicht. Es gibt schon Ansätze, okay, die sind aber noch nicht so gut und zumindest die öffentlich zugänglichen, sind nicht so gut, dass das funktionieren würde. Einfach gesagt, das ist ein ganz ein blöder Ratschlag, den ich gebe, aber man muss umdenken. Wenn ich Bilder online sehe, sollte der Standardmodus nicht sein, das ist ein Bild und das ist echt, sondern der Standardmodus sein, das ist ein Bild und ich kann nicht davon ausgehen, dass es stimmt. Also Zweifel. Im Zweifelsfall nicht glauben, dass es echt ist, außer es haben zum Beispiel auch andere bestätigt, große Nachrichtenhäuser oder das ist eine Person, die man wirklich öfter sieht, die physisch aufgetreten ist.
Das wollte ich gerade fragen, also wem kann ich dann noch vertrauen im Internet oder auf Social Media? Also es ist jetzt auch Nachrichten, wenn ich die bekomme, da kann ja auch ganz viel falsch sein.
Es gibt auch mittlerweile so Fakes, wo zum Beispiel berühmte News-Anchor, also Moderatoren aus dem Fernsehen, irgendwas erzählen und es stellt sich heraus, das ist eine Täuschung. Das hat die Person nicht wirklich gesagt.
So creepy.
Und manche dieser Sachen schauen derzeit noch ziemlich schlecht gemacht aus, Gott sei Dank. Ja. Aber man muss davon ausgehen, dass das auch besser wird. Was kann ich glauben? Da ist wirklich diese Frage, wer hat so Sicherheitskriterien? Zum Beispiel große Nachrichtenagenturen, die BBC, CNN. Mhm. Wenn die zum Beispiel ein spektakuläres Video einer Explosion teilen, dann gehe ich davon aus, dass das überprüft worden ist.
Okay.
Dass dann physisch vor Ort geschaut worden ist, in dieser Gegend, in diesem Stadtteil ist das passiert. Und also worauf ich hinaus will ist, ich sollte möglichst großen Accounts zum Teil folgen, weil die noch ein Korrektiv sind.
Mhm. Also wirklich, so in Österreich wäre das dann ORF zum Beispiel oder BBC auf international. Und so schauen, haben die das auch? Dann kann ich davon ausgehen, dass das richtig ist.
Also einfach mehr recherchieren und nicht alles blind glauben.
Ja, weil da stehen immer gerade, aber weil das Problem ja ist ja, dass ganz viele im Internet genau diese großen Medienhäuser diskreditieren und angreifen und sagen, das ist alles fake.
Genau, und das ist natürlich ein Problem, weil gerade zum Beispiel einige der unseriösten Kanäle sind die ersten, die sagen, glaubt den großen Medien gar nichts. Das ist natürlich eine Abwehrtechnik, weil wenn deren Fans sagen, das ist quasi der große Kanal, der lügt mich an, dann gibt es halt wenig Chance, dass noch jemand herandringt.
Yeah.
Das sind solche Tricks, um bloß niemals aufgedeckt werden zu können. Da ist, glaube ich, ein guter Gradmesser, man nennt das Intellectual Humility, intellektuelle Demut, nämlich, dass man für möglich hält, dass man falsch liegt. Und das ist so ein Begriff generell, das ist im Internet, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer überlegt, könnte es sein, dass ich mich gerade verrenne? Schaue ich mir auch mal zum Beispiel an, was sagt denn die BBC? Ist das so dumm, was die da schreiben? Mhm. Werde ich da wirklich so fies angelogen? Und dann lese ich mir das durch und merke, nein, ergibt eigentlich Sinn. Worauf ich hinaus will, ist, all jene, die sehr viel Gewissheit versprechen oder sagen, so krasse Vorwürfe in den Raum stellen, da sollte man am vorsichtigsten sein. Aber ich finde tatsächlich, Vertrauen ist in unseren Zeiten das Allerschwierigste.
Das stimmt.
Und im Zweifelsfall ist immer gut, dort eher zuzuhören, wo Leute nicht mit so hundertprozentiger Wahrheit kommen. Überall dort, wo hundertprozentige Wahrheit versprochen wird, sollte man eher umso skeptischer werden.
Du bist nicht allein.
Bin ich gut so, wie ich bin? Das ist eine Frage, die du dir wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gestellt hast, nachdem du viel, viel Zeit auf Social Media verbracht hast, viel herumgescrollt hast und ganz viele bearbeitete Bilder gesehen hast. Deshalb quatschen wir da heute ganz offen und ehrlich drüber. Ingrid, wir haben zuerst schon über Menschen geredet, die es gar nicht gibt, die von der KI erstellt sind, die man teilweise gar nicht erkennt. Aber du hast zuerst einen interessanten Punkt noch erwähnt, nämlich, dass ja auch eigentlich schon Filter oder bearbeitete Bilder ja nicht echt sind.
Genau, also ich finde bei dieser KI-Debatte bringt mich eines zum Grübeln. Natürlich, wenn die KI jetzt eine Person erfindet, die es gar nicht gibt, ist das eine Täuschung. Aber wir alle inszenieren uns, wenn wir posten. Und auch Fotografie war schon immer Selektion. Also zum Beispiel, wenn man früher ein Familienalbum hatte und dann wurden 10 Fotos vom Weihnachtsfest gemacht und ein Foto zeigt noch den Streit beim Weihnachtsessen, wo irgendwer nebenbei noch ganz verheulte Augen hat, dann ist das wahrscheinlich das eine Foto, das man dann nicht ins Familienalbum eingeklebt hat. Also das heißt, wir haben immer schon so eine nachbearbeitete Version der Wahrheit dann geteilt.
Das ist spannender Aspekt, ja.
Und das Interessante ist, glaube ich, dass man sich bewusst sein muss, dass selbst ohne Hightech ist das so ein kuratierter Ausschnitt der Realität. Und beim Selbstoptimieren ist eben gerade die Gefahr, dass Leute sich mit dem besten Tag, dem besten Ausschnitt, der besten Beleuchtung, die eine Person gerade hatte, vergleichen. Und ich stehe aber gerade in meinem Badezimmer, wo die eine Lampe ausgefallen ist, habe nicht genug geschlafen.
Du denkst ja, oh Gott.
Genau. Und das meine ich dieses, das heißt, ich finde dieses, wir haben, glaube ich, oft die Tendenz, uns mit Dingen zu vergleichen, die nicht gleich sind. Weil wenn ich mein bestes Bild nehme und das noch mit einem Filter ein bisschen nachbearbeite, bin ich wahrscheinlich auch überglücklich. Ich persönlich habe da einen Tipp, oder ich kann sagen, wie ich selbst handhabe. Ich schätze Influencerinnen sehr, die das ansprechen, und zwar in einer ehrlichen Art und Weise. Es gibt manchmal so Videos, wo Frauen zeigen, wie ihr Foto ausschaut, wenn sie sich so hinstellen, und dann tun sie sich ein bisschen anders hinstellen und auf einmal haben sie einen leichten Bauch. Und man sieht aber, das ist eine dünne Frau, die hat einen super Körper. Und dann gibt es leider auch solche Videos, wo diese Ich-zeige-mich-ungeschminkt-Auftritte sind und man denkt sich, hey, Moment, du bist voll geschminkt. Also das ist, ich bin da sehr judgmental.
Gut
im Sinne von, dass ich mir immer überlege, halte ich das für real oder nicht?
Naja, bist du wirklich so aufgewacht gerade?
Genau, genau. Und da gibt es aber, das Tolle an Social Media ist, es gibt alles. Das heißt, es gibt auch diese ehrlichen Accounts. Und die kann man finden, und das ist, glaube ich, die große Kunst, dass man Accounts sich holt, die vielleicht eine Spur authentischer sind, oder vor allem Accounts, wenn ich die ansehe, dass ich nachher nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt ins Diätlager, sonst bin ich total unglücklich.
Du bist nicht allein.
Ein riesengroßes Thema, das zu ganz viel Unsicherheit führt, ist auch das Thema Hass im Netz.
Hallo ihr drei, ich wüsste gern, wie ich mich gegen Hass und Trolle auf Social Media wehren kann. Also ich bin sportlich sehr aktiv und poste es auch sehr gern, aber es gibt da relativ viele Leute auf meinen Kanälen, die mich nicht einmal persönlich kennen, aber die konsequent einfach alles beschimpfen und schlecht reden, was ich mache. Ich habe schon versucht mit einfach blockieren, aber irgendwie gibt es da immer wieder neue Profile, die einfach weiter erscheinen und weitermachen. Und ich will mir das eigentlich nicht gefallen lassen, aber mich auch nicht einschüchtern lassen und nichts posten. Und würde einfach gern wissen, wie kann ich mich gegen sowas wehren? Also gibt es irgendwie rechtliche Schritte, die man da einleiten kann? Wenn ja, wie? Oder sonstige Sachen, die man da unternehmen kann? Danke euch.
Ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele, das Thema Hass, Kommentare, die verletzend sind oder wirklich, was da manche Influencerinnen und Influencer ja teilweise preisgeben, je größer sie sind, was die für teilweise Morddrohungen und schiere Sachen und gerade ganz viele Frauen, wie oft die beschimpft werden, denke ich mir so, was ist los mit der Welt? So, was ist mit euch? Was ist deine Sicht dazu?
Hast du Erfahrungen mit Hass und Netz persönlich?
Ab und zu, ja. Es ist natürlich mit Sichtbarkeit kommen Beleidigungen.
Mhm.
Und ich finde das auch, man muss auch immer über diese Geschlechtsebene bei dem Ganzen reden. Jede kann Hasskommentare abbekommen. Bei Frauen gibt es aber einen Unterschied, nämlich dass da solche aggressiven Wortmeldungen unter die Gürtellinie gehen.
Mhm.
Also da geht es um das Äußere, da gibt es auch also zum Beispiel irgendwelche grausigen sexuellen Anspielungen. Das ist das besonders Einschüchternde für Frauen im Internet, weil es ist das eine, wenn man kritisiert wird für etwas, das man gesagt hat. Das halten, glaube ich, viele Leute aus.
Ja, inhaltlich darf es ja Kritik geben,
genau.
Rein theoretisch. Ja.
Aber es ist anders, wenn man kritisiert wird, wie man ausschaut.
Mhm.
Oder wenn man so irgendwelche Unterstellungen bekommt. Und zur Frage, was man da machen kann. Also erstens, der Zugang zu blockieren ist richtig.
Mhm.
Ich bin nicht verpflichtet, mir alles gefallen zu lassen. Ich würde auch, wenn ich in der Straßenbahn von irgendjemandem, der oder die seltsam auftritt, und wenn ich da beschimpft werde, würde ich auch nicht ewig lang stehen bleiben und mich weiter zuhören, weil es so interessant ist.
Erzähl mir mehr.
Aber wenn das nichts hilft, dann ist wichtig, Verbündete finden. Wenn das zum Beispiel jemand ist, die sehr viel Sport macht, über Sport postet, vielleicht gibt es ähnliche Sportkanäle, Leute aus der Community, mit denen man auch schon Kontakt hat, dann vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründen, wo man sagt, wenn wir Probleme haben, weisen wir darauf hin, posten drunter, ich finde voll nicht okay, was XYZ gerade erlebt.
Ah, okay.
Ich gebe ein Beispiel, mir hat einmal eine Bloggerin erzählt, die über Body Positivity auch Sachen macht, die selbst Plus Size ist, dass sie nicht, ihr nicht bewusst war, wie wild das wird, wenn man als Frau, die Plus-Size ist, im Internet sichtbar wird. Und dass ihr dann geholfen hat, dass sie sich mit anderen auch Plus-Size-Bloggerinnen ausgetauscht hat und die sich gegenseitig Tipps gegeben haben, den Rücken gestärkt haben. Das ist auch das Tolle, ich muss nicht alleine bleiben. Mhm. Und oft hilft es auch schon, wenn andere sagen, du, das ist eine Frechheit. Also es geht oft auch darum, dass mir einfach Leute den Rücken stärken. Und das Zweite ist, wenn es ganz, ganz übel wird, also wenn ich merke, ich werde so richtig zugespammt, weil zum Beispiel ein Video viral gegangen ist und auf die falsche Community stieß, dann kann man auch zum Beispiel das Buddy System machen. Das heißt, ich gebe einer guten Freundin oder einem Kumpel mein Handy oder meinen Account. Das heißt, dass der moderieren kann.
Okay.
Und das heißt, über diese Phase, wo es schlimm ist, löscht die Person für mich, screenshottet Sachen, die vielleicht angezeigt werden müssen. Weil gerade wenn es ganz übel ist, ist die Gefahr, dass Leute das immer und immer wieder durchlesen und geistig nicht mehr runterkommen. Solche aggressiven Leute, die wollen einem auch die Freude am Leben nehmen. Die wollen, dass man sich dauernd mit ihnen beschäftigt. Und indem ich sage, kannst du meinen Account derweil verwalten, nehme ich ihnen diese Möglichkeit, mich geistig einzunehmen.
Aber würdest du das dann auch kommunizieren? Ich gebe jetzt mein Handy weiter. Nein, schon. Also das macht man untereinander aus und sagt, ich gebe jetzt der Melli mein Handy.
Genau.
Und ich verwalte und sag, hey, das, weil ich habe gerade einen Shitstorm oder was auch immer, ich werde gerade kritisiert. Und
es ist nämlich leichter, wenn wer anders beschimpft wird, das als Absurdität abzutun.
Ja,
wenn
verstehe.
Ich selbst beschimpft werde, dann
nimmt man es halt schon irgendwie persönlich und
ja, klar,
Angst,
und dann arbeitet das in mir weiter. Ja.
Selbst die selbstsicherste Person, auch wenn das Leute dann nicht immer zugeben würden, aber niemand ist so hart, dass wenn man eben zum Beispiel so Gehässigkeiten über das Äußere bekommt, niemand ist so hart, dass alles abprallt.
Ja, dass das spurlos vorbeigeht.
Genau,
ja.
Und da kann ich andere reinholen. Und zur Frage des Rechtlichen, da gibt es auch ein paar coole Sachen, nämlich in Österreich ist schon vieles verboten. Also zum Beispiel Beleidigungen kann man anzeigen. Es gibt auch Cybermobbing. Also wenn zum Beispiel sich herausstellt, das ist wahrscheinlich immer die gleiche Person, die da kommt,
ja,
dass ich da möglichst viele Datenspuren sammle, weil wenn jemand über längere Zeit hinweg so aggressiv auftritt, dass eigentlich ich in meiner Lebensführung eingeschränkt werde, kann ich das wegen Cybermobbing theoretisch anzeigen. Da gibt es Beratungsstellen, da gibt es zum Beispiel Zara, Z-A-R-A, also wie die Modemarke, aber ist eine NGO, die kommen aus dem Rassismusbereich. Die machen aber auch allgemeine Aufklärung über Hass im Netz und die haben so eine Beratungsstelle.
Sehr cool.
Da kann man sich hinwenden und die sagen einfach mal, da hast du gute Karten, dass du das anzeigen kannst, das ist XYZ. Das heißt, die sind für jeden zugänglich. Es gibt auch eine App, die heißt Ban Hate. Da kann man auch Postings melden. Die wird vom Land Steiermark betrieben. Also ganz lustig, die Antidiskriminierungsstelle, glaube ich, ist das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, es gibt auch rechtliche Grenzen. Und das Wichtigste ist aber, was ich vorher angesprochen habe, dass man das nicht alleine versucht zu verarbeiten, sondern dass man sich immer Leute sucht, die einen unterstützen. Ich habe mit vielen Betroffenen von Hass im Netz geredet. Und das Interessante war, dass die immer wieder erzählt haben, wie gut das war, wenn andere geholfen haben.
Das glaube ich.
Und zwar, weil wenn wer anders sagt, das ist voll nicht okay, was du erlebst, wenn die Person das vielleicht öffentlich postet, dann hat das Gewicht. Wir brauchen alle Leute, die uns verteidigen. Und wenn ich schon merke, das ist ein Blödsinn, ich finde das toll, man hat auch ein bisschen Macht, dass man Leute in den Rücken stärkt. Also ich finde das eigentlich sehr schön, dass wir eigentlich auch das Internet cool nutzen können, im Sinne von, dass ich Leute unterstütze, wo ich finde, die haben das gerade nicht verdient oder wo ich finde, die hätten hier positive und nicht negative Aufmerksamkeit auch an sich gerichtet verdient.
Wir werden das verlinken auf kronehate.at,
cool.
Oder?
Ja.
Sara.at und diese Ban-Hate-App.
Starke
und
Message.
Voll cool. Danke dir, dass du da warst, oder?
Ja, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden.
Zeit vergeht so schnell irgendwie. Ja, voll cool, voll interessant, voll spannend. Ich kann deine Bücher wärmstens allen empfehlen, die haben wir auch verlinkt auf kronehit.at und auch auf unserer Insta-Seite psychotalk.at, da kann man das nachschauen und nachlesen. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest vom Internet in den nächsten 5 Jahren?
Ja, was ich mir wünsche, ist ehrlich gesagt, dass wir ein bisschen mehr zu den Medienmachern selbst werden. Also ich habe vorher erzählt, dass wir oft so auf Social Media gehen, weil uns langweilig ist und dann vertrödelt man eine halbe Stunde, eine Stunde, ist nachher ganz schockiert.
Schuldig, ja.
Schuldig, du.
Und ich glaube, das Gefühl ist oft, ich muss nur noch ein bisschen weiter scrollen und dann finde ich endlich noch was Wichtiges. Und was ich was, glaube ich, so ein empowernder Moment ist, wenn ich merke, mehr Accounts zu sehen, ist oft nicht besser, sondern für mich selbst zu überlegen, was sind Kanäle, die tun mir gut oder Webseiten, die tun mir gut und ich nutze diese halbe Stunde und gehe nur auf diese 5 Kanäle oder ich gehe nur auf diese 5 Webseiten. Meine Erfahrung ist, dass manchmal diese Reduktion, mit wie vielen Angeboten ich in Kontakt trete, dass das meine Erfahrung besser macht. Und da, dass ich selbst sehr stark überlege, was sind so die Prime-Kanäle, die ich sehe, weil die gibt's, und dass ich mich versuche, von dem Trash, der rundherum stattfindet, loszulösen.
Das ist ein sehr cooler Ansatz. Ich glaube, ich muss da auch wirklich mal ein bisschen aussortieren bei mir.
Persönlicher Programmdirektor für mein Programm, das ich ja konsumiere werden, oder? Ich suche mal ja auf...
Du bist der Chef.
Suche mir ja sonst auch aus, was ich im Fernsehen schaue, ja, auf Netflix oder wo auch immer. Stimmt eigentlich.
Also genau,
warum
Netflix,
machen wir das nicht?
Bei Netflix würde ich auch nicht alles einfach anklicken, was daherkommt. Ja. Da suche ich mir gezielt aus, was meine Zeit wert ist.
Ja, und was dich interessiert und was spannend ist.
Und ich finde diesen Ansatz auch, ja, ein Ziel zu haben, wenn ich Social Media...
Das hat uns beide ziemlich geschockt.
Wirklich geflasht.
Man kann ja auch da ein Ziel haben, stimmt.
Man könnte auch ein Ziel haben, ja.
Man könnte es auch ein bisschen sinnvoller nutzen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns da wieder ein Stück weit aufgeklärt hast.
Sehr gern. Danke euch.
Du bist nicht allein.
Und weil es thematisch noch gut dazu passt, packe ich dir jetzt noch einen Talk aus einer anderen Podcast-Folge zum Thema Missbrauch rein. Da geht es nämlich ums Thema Sextortion und wir haben da ganz offen und ehrlich mit Birgit Zadke von Rat auf Draht gequatscht.
Bei Sextortion ist es so, dass Kinder oder Jugendliche über digitale Medien eben erpresst werden und zwar mit Nacktbildern und mit Videos, die von ihnen irgendwie angefertigt wurden und wo dann halt eben Geld verlangt wird und damit gedroht wird, dass sie diese Videos oder diese Fotos dann halt eben an andere weiterschicken.
Und das machen,
und das macht halt,
das machen ja Betrügerbanden oder was? Oder die sich ausgeben als andere,
genau,
Jugendliche?
Ja.
Okay. Und dann so...
Ja, also sie treten eben so an die Kinder und Jugendlichen heran, geben sich aus als irgendjemand anderer. In Wirklichkeit steht da halt eine Betrugsmasche dahinter die das Ziel eben hat, Geld zu erpressen. Und das macht halt natürlich dann den Jugendlichen, die dann mit sowas konfrontiert sind, einen irrsinnigen Druck. Ja. Mhm. Wenn eben damit gedroht wird, dass ihre Bilder jetzt an alle Freunde in den sozialen Netzwerken geschickt werden oder die Videos auf YouTube veröffentlicht werden oder solche Dinge. Ja.
Wollte ich gerade sagen, also wenn ich mich da jetzt versuche hineinzuversetzen, das muss ja der Horror sein, was kann ich da machen?
Naja, also wichtig ist auf jeden Fall, dass man auf diese Drohungen nicht eingeht, ja. Und da ist halt auch so unser Ansatz, den Jugendlichen halt mitzugeben, dass sie auf keinen Fall zahlen sollen, ja. Mhm. Weil selbst wenn man halt zahlt, hat man jetzt nicht die Garantie, dass das damit aufhört, ganz im Gegenteil, ja. Das geht dann halt auch meistens weiter und oft werden dann die Beträge, die da gefordert werden, auch noch entsprechend größer. Das heißt, auf keinen Fall zahlen, ja. Und was halt natürlich auch wichtig ist, dass man halt eben dann den jeweiligen, der einem da kontaktiert hat, über die sozialen Netzwerke blockiert, das Ganze dann halt auch das Profil an die Seitenbetreiber meldet, ja, und dann halt auch wichtig, irgendwie Beweise zu sichern für den Fall, dass man dann halt eben auch im schlimmsten Fall halt auch eine Anzeige bei der Polizei machen kann.
Aber da wird ja trotzdem ständig die Angst im Hintergrund bleiben und die Panik, dass dann doch...
Natürlich, also ja. Na, meistens hört es dann halt auch zum Glück dann damit auf, wenn man halt eben auch konkrete Handlungen setzt, ja. Weil dann merken eben diejenigen, die das eben machen, dass sie da halt nicht so ein leichtes Spiel haben, ja. Wenn man halt entsprechend darauf reagiert, wenn man halt jetzt zahlt, ja, dann werden diese Forderungen immer wiederholter, ja. Und halt auch die Beträge mitunter höher. Mhm. Und wenn die halt eben merken, man setzt da doch halt konkrete Schritte, ja, droht halt vielleicht eben auch damit, das anzuzeigen, weil das ist eine klare strafbare Handlung, ja, dann ist es oft so, dass die dann halt eh schon irgendwie davon ablassen und sich dann halt eben jemanden anderen suchen, wo sie halt dann vielleicht ein leichteres Spiel haben, ja.
Jetzt habe ich persönlich noch nie was von Sextortion gehört, muss ich sagen. Und wahrscheinlich wird es auch vielen Jugendlichen auch so gehen, dass die glauben, ich bin alleine und ich bin der Einzige, der in diese Falle getappt ist. Aber das ist wirklich offenbar, also das hat System, also das gibt's häufig, sagst du, leider.
Passiert das oft?
Ja.
Okay.
Ja, also wir werden immer wieder damit konfrontiert und ja, es ist so, dass Jugendliche glauben, na, nur mir passiert das jetzt und das ist natürlich auch mit einer großen Scham verbunden.
Ja, denke ich mir, ja.
Aber es ist so, dass das bei vielen so ist, ja. Also es ist jetzt nicht nur ein Einzelfall, ja, das tritt leider Gottes eben sehr häufig aus, weil da eben ja so eine richtige Betrügerbanden eben im Grunde genommen dahinter stecken. Ja,
die werden
ja
schon wissen, wie sie es machen.
Genau, ja, die haben da natürlich gutes Wissen über diese ganzen Dinge, ja, wissen, wie sie halt eben auch Druck aufbauen können, ja, und ja, mit dieser Angst und mit diesem Druck spielen sie natürlich, ja, und einige zahlen dann halt auch, ja, in dem guten Glauben, na, wenn ich jetzt zahle, dann ist es vorbei, ja, aber so ist es eben nicht, ja, und da ist es halt auch wichtig, diese Botschaft mitzugeben, auf keinen Fall zahlen, ja, und halt dann eben wirklich so konkrete Schritte eben setzen, ja. Das ist am zielführendsten.
Ich habe genau zu diesem Thema vorab auch schon eine Frage bekommen auf WhatsApp. Die würde ich gerne kurz vorlesen, was du da dazu sagst. Die Person hat mich gebeten, den Namen nicht zu nennen. Ist eine anonyme Nachricht. Mhm. Ich lese es kurz vor. Da steht: Hallo, liebes Psychotalk-Team. Ich bin schockiert, was oft abgeht. Mein Sohn ist 15 Jahre alt und hatte eine Phase, in der er ständig lächelnd in sein Handy geschaut hat und Nachrichten verschickt hat. Ich habe ihn gefragt, mit wem er da schreibt, und er meinte, ein tolles Mädchen. Seit ein paar Wochen ist das aber plötzlich so, als wäre ein Gewitter aufgezogen. Kein Lächeln mehr, krantiges Tippen am Handy, er zieht sich zurück, sagt nichts, will nicht drüber reden. Mhm. Ich spüre, dass ihn etwas belastet, aber dachte mir, dass es mit dem tollen Mädchen zusammenhängt. Außerdem ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen, dass wertvolle Dinge, Schmuck, eine alte Vase, plötzlich nicht mehr auffindbar sind. Ich habe mir bis jetzt gedacht, dass ich beides wahrscheinlich verlegt oder verräumt habe. Aber ich habe schon oft davon gehört, dass da etwas anderes dahinter stecken könnte, und habe so ein komisches Gefühl. Wie kann ich meinem Sohn helfen? Ich bin euch für jeden Tipp dankbar. Könnte das da vielleicht irgendwie zusammenhängen?
Es könnte schon sein, dass das mit so einer Geschichte irgendwie in Zusammenhang steht. Offenkundig ist es vielleicht so, dass der Sohn da eben diese Gegenstände entwendet hat und vielleicht versucht, zu Geld zu machen, um ja eben dieser Person vielleicht Geld zu zahlen. Ja, das kann gut sein. Ja, ja, wichtig ist, dass man halt als Elternteil da schon natürlich darauf reagiert. Ja, dann halt eben mit den Jungen versucht, dann eben zu reden, auch wenn der vielleicht jetzt halt irgendwie im ersten Moment da irgendwie abblockt, aber da ist die Botschaft wichtig, ja. Ich merke, dass es dir nicht gut geht, ja. Wenn du halt irgendwie was brauchst, ich bin jederzeit für dich da. Gesprächsangebote machen, auch wenn vielleicht zuerst im ersten Moment nichts kommt, aber diese Gesprächsangebote halt immer irgendwie wiederholen, ja. Dem Jugendlichen halt das Gefühl vermitteln, du bist jetzt nicht alleine, ich möchte dir helfen, ich möchte dich unterstützen, ja. Und ja, wenn sich dann der Jugendliche hoffentlich irgendwann anvertraut, dann wäre es halt eben auch wichtig, dass man dann halt eben auch entsprechend darauf reagiert, ja, und halt die entsprechenden Schritte dann eben setzt, ja. Was halt nicht gut wäre in dem Fall, ist, dass man halt eben dann sagt, ja, weil du da halt jetzt so oft am Handy unterwegs bist oder weil mir das aufgefallen ist, irgendein Handyverbot oder ein Internetverbot, weil das ist natürlich total kontraproduktiv, bewirkt auf das Gegenteil und bringt überhaupt nichts. Ja.
Das heißt, immer wieder dranbleiben, Angebote machen, das Gefühl vermitteln, ich bin für dich da, du kannst mit mir über alles reden. Und lass dir Zeit, oder auch Zeit lassen, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
Genau. Also keinen Druck aufbauen, ja, das wäre halt natürlich auch nicht gut. Eben, da ist es wichtig, diese Gesprächsangebote dann wiederholen, wenn man halt beim ersten Mal das Gefühl hat, na, er kann das jetzt noch nicht annehmen, ja. Wenn man selber zu ihm nicht durchdringt, auch andere Angebote machen, indem man zum Beispiel sagt, naja, du kannst dich auch jemandem anderen anvertrauen. Es gibt eben auch Beratungseinrichtungen wie Rad auf Draht, wo du ganz anonym dann halt einmal erzählen kannst, wenn dich irgendetwas belastet, ja. Also wenn man das Gefühl hat, man dringt halt selber jetzt nicht so gut durch, vielleicht gibt es irgendjemanden im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, der da auch einen guten Draht dann zu dem Jungen hat, und vielleicht kann man den halt irgendwie bitten, ob er nicht einmal mit ihm reden kann. Und wenn das halt auch nichts nutzt, halt solche Angebote eben weitergeben, wie eben unseres, ja, wo man halt eben sehr, sehr niederschwellig sich melden kann. Ja, und diese Gesprächsangebote aber trotzdem immer wiederholen. Okay. Ja.
Das stelle ich mir als Elternteil auch extremst belastend vor, muss ich sagen, weil das, okay, wenn ich diesen Verdacht habe, dass meinem Kind da was passiert, dann sage ich, okay, ich bleibe ruhig, ich ziehe mich zurück, ich mache keine Bot. Also
klingt sicher in der Theorie leichter.
Könnte mir vorstellen, dass da die Eltern wahrscheinlich auch Unterstützung brauchen. Also,
ja, das, natürlich, ja, ja. Ja. Also für die Eltern ist das sicherlich genauso belastend, wenn man halt merkt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das Kind zieht sich zurück, ist in sich gekehrt. Ja,
man weiß nicht, was los
man
ist.
Trinkt halt, man weiß nicht, was los ist, man trinkt nicht wirklich irgendwie zu ihm durch. Ja. Natürlich ist das auch für Eltern belastend. Ja. Aber trotzdem ist es halt wichtig, da mit dem Jugendlichen irgendwie im Gespräch zu bleiben, um ihm halt auch zu signalisieren, mir ist es jetzt nicht egal, wie es dir geht. Ja. Mhm. Ich merke, da ist was los, ja. Ja, und schon das alleine ist schon wichtig und kann halt auch eine Entlastung bringen, auch wenn der Jugendliche jetzt im ersten Moment noch nicht darauf reagiert. Ja. Mhm. Aber eben immer wieder diese Gesprächsangebote zu machen, um halt zu signalisieren, ich sehe, es ist etwas nicht in Ordnung und
du bist nicht allein,
eben dieses Vertrauen geben. Genau, du bist nicht alleine, ich unterstütze dich, wenn du halt was brauchst, ja. Und du kannst jederzeit zu mir kommen. Ich denke, das ist halt auch eine wichtige Botschaft, ja. Eben, und dass man da halt keinen Druck aufbaut oder halt auch irgendwie Schuldzuweisungen macht, ja. Na, du bist ja selber schuld, weil du so oft am Handy bist, ja, oder weil du ständig da unterwegs bist in den sozialen Netzwerken, das wäre halt natürlich nicht gut.
Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.